Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
SEO ist tot, wenn ich zumindest meinem LinkedIn-Feed glauben kann. Und SEO stirbt, glaube ich, schon seit vielen Jahren und stirbt im Moment mal wieder schneller, manchmal langsamer. Und jemand, der das Ganze schon sehr, sehr lange begleitet und, glaube ich, da auch eine sehr spannende Perspektive drauf hat, auch insbesondere, wie sich SEO aktuell verändert, von dem kannst du jetzt eine ganze Menge lernen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und bei mir ist heute, darf ich SEO-Urgestein sagen? Ich werde gleich mal nachfragen. Nämlich der Stefan Vorwerk ist bei mir. Stefan ist Head of SEO bei der Getaway Group. So, lieber Stefan, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Moin. Schön, da zu sein.
So, SEO-Urgestein habe ich jetzt einfach mal so mit reingekippt. Und wir wollen mal ein bisschen drüber sprechen, was gerade in der SEO-Welt passiert und wie du da drauf schaust. Also mein Grundgedanke dahinter ist, du machst jetzt schon ziemlich lange SEO, du hast auch sehr große Webseiten betreut oder betreust sie noch immer. Und was mich mal interessiert, jemand wie du, wie sieht da im Moment der Arbeitsalltag aus? Wie gehst du mit diesem ganzen Lärm, der da draußen ist, um? Und was sind die Themen, die du eigentlich fokussierst? Und vielleicht auch, was sind Dinge, die du nicht mehr fokussierst, obwohl du sie vielleicht mal vor 5 Jahren mit auf der Agenda hattest? Das ist so mein Plan für heute. Was hältst du davon?
Finde ich einen ganz, ganz tollen Plan, ja.
Sehr schön. So, wenn ich LinkedIn aufmache, ist immer die Diskussion, heißt es jetzt GEO, heißt es LLMO, heißt es AIO, wie auch immer. Schauen wir erstmal auf dieses große Thema oder was im Moment auf jeden Fall ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und da so die Frage, wie viel Aufmerksamkeit in deinem Arbeitsalltag nimmt das Thema AI und AI Search ein?
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn man das so runterbricht, dann mal mehr, mal weniger. Also auf der einen Seite sind wir uns bewusst, dass das ein Shift ist, der in der Zukunft noch sehr viel wichtiger sein kann, weil irgendwie die Suche eventuell gar nicht mehr ohne Default AI Mode auskommt, weil sich Nutzerverhalten ändert und zum Beispiel Kurzurlaube, Kurzreisen innerhalb von so einem Chat-Agent sich zusammengestellt wird. Das sind da irgendwie mögliche Szenarien, über die nicht nur ich mir Gedanken mache, sondern tatsächlich das ganz oben auch in der Geschäftsführung aufgehängt. Und um sich da ein Bild zu machen, wie der aktuelle Stand ist, nehme ich mir schon ganz bewusst Zeit, aktuelle Entwicklungen mir anzuschauen. Das ist aber nicht irgendwie auf einer täglichen Basis, sondern eher on Block. Von daher würde ich sagen, vielleicht so 15% all in all mit Monitoring, mit Analyse, Recherche und dann ja letztendlich Visionsentwicklung für das Thema. Das ist also noch nicht ganz so viel, würde ich sagen, weil der Rest ist wirklich Tagesgeschäft, Teamentwicklung und ja, Verbindung innerhalb des Unternehmens weiter stärken für das Thema SEO. Also für das Thema SEO, ja.
für das gute alte SEO.
Ja, genau.
So, das heißt, genau, Tagesgeschäft ist anders. So, was ist denn im Moment im Tagesgeschäft? Was sind so die großen Themen, die euch beschäftigen?
Also unser Geschäftsmodell, jetzt rein vom SEO-Kontext gesprochen, ist so aufgebaut, dass wir sehr viele conversion-nahe Landingpages haben, die auch textlich optimiert werden müssen, sollen, die wir optimieren wollen. Also wir haben ein relativ großes Content-Team, das sich darum kümmert, diese Texte nicht nur leserlich, sondern wirklich mehrwerthaltig zu machen. Und was sich da geändert hat, auch mit Hilfe von AI oder Custom GPTs, ist, dass wir da den Effizienzgrad oder die Effizienz an sich signifikant verbessern können. Wir sind noch dabei, mitten in so einem Umbruch hin von oder weg von wir erstellen alles manuell, die Recherche wird manuell erstellt etc. hin zu sehr stabilen, durch AI unterstützten Kreationsprozess, der dann nicht nur eine Zeitersparnis mit sich bringt, sondern uns auch ermöglicht, diese Texte noch in der Tiefe noch werthaltiger zu machen. Zum Beispiel haben wir für uns festgelegt, dass wir für Regions-Landingpage, also für alle Landingpages eigentlich auch auf das Inventar gucken wollen und dann für die NutzerInnen zusammenfassen wollen, was es da an Packages gibt, was zum Beispiel, ein Beispiel ist, was in so einem Wellness-Hotel eigentlich an, ja, so durchschnittlich dir als Paket, was da drin ist sozusagen. Also musst du einen Bademantel mitbringen, musst du Badeschlappen mitbringen und so weiter. Das kann für die eine Zielgruppe, kann das total selbsterklärend sein. Für die andere ist das neu, was man mitbringen muss und was nicht. Und was in so einem Package über unser Inventar im Durchschnitt angeboten wird. So, das sind Informationen, die wir vorher nicht auf der Textseite hatten, die sind da jetzt drin und es basiert auf unseren eigenen Daten und durch die Recherche oder den Einsatz durch AI. Das mal als kleines, konkretes Beispiel.
Das klingt eher nach SEO-Groundwork, würde ich jetzt mal sagen, oder SEO und Content. So für alle, die mit Getaway Group da jetzt nichts anfangen können, du hast gerade schon ein bisschen angeteasert. Also es geht um Urlaube, es geht um Kurzurlaube. Ihr habt mehrere Domains dahinter. Kannst du da mal so ein bisschen Überblick geben, auch wie groß das Rad ist, was ihr da dreht?
Ja, also die Getaway Group vereint mehrere Marken und Portale zum Thema Kurzreisen und Kurzurlaub. Und innerhalb dieses Segmentes Kurzurlaub gibt es so 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene große Ausprägungen. Das eine ist irgendwie Wellnessurlaub, das andere ist irgendwie Städtetrips und verlängertes Wochenende. Solche Themen bedienen wir dort. Wir haben zwei relativ große für den Bereich, große Portale, einmal mit Kurz mal weg in Deutschland, Österreich und der Schweiz und kurzurlaub.de und .at. Das sind so die größten Portale, die wir da bedienen.
Ihr macht das alles aus einem Team, die alle Portale bedienen und nicht jedes Portal hat irgendwie eigene Köpfe dann.
Ja, genau. Genauso ist das Staffing. Wir haben eine ganz klare SEO-Strategie schon Ende des letzten Jahres miteinander ersonnen, würde ich mal sagen. Und da ist der Fokus auf einem Portal, das in den letzten Jahren gar nicht so viel SEO-Liebe bekommen hat.
Das ist ja tragisch. Wie groß ist euer SEO-Team? Wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr auch technische Ressourcen dann im SEO-Team drin oder liegen die außerhalb?
Also technisch umsetzende Ressourcen liegen im Product-Team, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite. Da bin ich im weitesten Sinne die Schnittstelle, die auch Technik SEO macht. Ansonsten haben wir ein Redaktionsteam von mittlerweile 5+1. Schöne Grüße in den Mutterschutz. Und das Thema digitale PR, da kümmert sich eine Person drum. Das liegt auch noch bei mir mit dem Team.
Okay. Also doch auch relativ schlagkräftig. Du hast jetzt gerade schon das Thema Custom GPT angesprochen. Ich habe es auch von anderen Webseiten gehört. Sie haben daraufhin ihre Redaktionsteams reduziert. Wenn ich das jetzt bei euch verstehe, ihr sagt, nee, wir holen einfach viel mehr raus und können halt die Schlagzahl erhöhen und viel mehr hochwertigen Content erstellen. Habe ich das so richtig interpretiert?
Ja, das ist richtig. Also wenn man davon spricht, was aufzuholen, dann ist das auf jeden Fall so, dass wir eigentlich jede Hand da brauchen. Ja.
Geht ihr beim Thema Content denn auch jetzt schon so, sagen wir mal, diesen Schritt weiter und schaut, was sind denn gegebenenfalls Dinge, die dann halt in den AI Search Engines irgendwie mehr mit auftauchen? Da gibt's ja auch so diese Richtung, wenn du eigene Tools, eigene Kalkulatoren, du musst irgendwie eigenen Content haben. Ist das jetzt schon ein Thema, was euch beschäftigt oder sagt ihr, nee, wir haben bei den Basics haben wir eigentlich noch genug zu tun?
Ja, ich mache mir da schon Gedanken darum, oder wir im Redaktionsteam, wie man formuliert, das sind ja Themen, die man quasi mitmachen kann, mitdenken kann. Also es darum geht, irgendwie klar auf den Punkt zu formulieren und die Information, also die wirkliche Kerninformation, einen eher kürzeren Satz zu packen zum Beispiel, dann sind das natürlich zwar Hacks und keine überbordende Strategie, aber das kann man schon mitdenken. Auf der anderen Seite ist digitale PR deswegen bei uns auch so hoch und aufgehängt und wichtig, weil es ja auch darum geht, auf externen Entitäten stattzufinden als Marke im Zusammenhang mit dem Thema, das wir bedienen wollen. Also das ist zwar schon historisch bedingt immer auch ein Thema gewesen, digitale PR, aber auf die Metriken, auf die wir gucken, die haben sich ein bisschen geändert. Also dieses harte, wir brauchen Do-Follow-Backlinks, das ist immer noch schön, aber letztendlich geht es um Menschen, die wir uns da angucken.
Wie ist das Thema bei euch? Du hast ja auch schon gesagt, so in der Geschäftsführung natürlich auch mit einem Thema. Wie wird da drauf geschaut? Also kriegst du da auch regelmäßig so Rückfragen und sag mal hier, ich habe da wieder was bei LinkedIn gelesen, dieses AI-SEO kommt jetzt. Was machen wir da jetzt eigentlich?
Ja, schöne Grüße an Jan und auch an Bastian, beides meine Vorgesetzten, die gerne mal einen Link rumschicken oder in einer E-Mail gerne auch mal was von Kevin Indig aufgreifen. Dem hatte ich auch schon ein paar WhatsApp geschrieben dazu.
Was hast du ihm geschrieben? Genau. Weniger posten, damit du weniger mailst.
eher so positives Feedback. Ja. Also die Fragen gibt's, wenn du engagierte Führungskräfte hast, wenn du eine Unternehmensleitung hast, die auch mitten im Prozess ist, zu entscheiden, in welche Richtung geht es auf Sicht von 2 bis 5 Jahren. Wir hatten jetzt letzte Woche das Offsite mit einem Strategy-Update dazu. Dann ist das eigentlich ein ganz natürliches Diskussionsthema, ohne dass ich sagen würde, dass da Aufgeregtheit herrscht, sondern man erwartet eher Erklärungsversuche. Und ich sage das so deutlich, Versuche, weil natürlich auch klar ist, dass keiner weiß, wie das ganze Game in 12 Monaten aussieht. Ich glaube, man muss sich über seine, und das hat unsere Geschäftsleitung gemacht, man muss sich darüber Gedanken machen und letztendlich dann auch zu einem Zeitpunkt eine Entscheidung treffen, wie stark betrifft uns jeglicher Shift hin zu mehr AI, Conversational Search, wie stark betrifft das unser Geschäftsmodell und in welchen Teilen zum Beispiel der Customer Journey betrifft es uns da. Und um ein Beispiel zu nennen, natürlich ist der informative Traffic, den wir haben, den ich auch als in die Phase Discovery auch einordnen würde, also so ein bisschen Inspiration geben, Lust wecken auf Reisen etc. Natürlich ist der unter Beschuss, nicht nur durch ChatGPT oder ähnliche Agents, sondern auch durch die AI-Overviews, und das sehen wir ganz deutlich. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch so gerade machen und sagen, dieser Traffic hat jetzt hat auch in der Vergangenheit nicht so den hohen direkten Umsatzeinfluss auf unser Geschäftsmodell gehabt. Das war uns wichtig, dort sichtbar zu sein. Und das sind dann eher so softe Meta-Metriken als harte Business-Kennzahlen, auf die das eingezahlt hat. Genau.
Kannst du verraten, was das traffic-seitig bei euch jetzt ausgemacht hat, was da weggefallen ist?
Ich habe jetzt gerade, ich überlege gerade, weil ich tatsächlich vor längerer Zeit im Sinne von vor 2 Wochen oder so drauf geguckt habe, da waren es so vielleicht 20% in unserem Reisemagazin. Das verwischt so ein bisschen, weil wir eigentlich mitten in so einer Wachstumskurve immer noch sind. Also ehrlicherweise spüren wir keinen Traffic-Verlust, wenn man auf die absoluten Zahlen guckt. Man muss also mindestens ein Level tiefer reinzoomen, mal einen Year-over-Year-Vergleich machen oder sich das tatsächlich auf Keyword-Ebene angucken. Und deswegen ist es ein bisschen schwer, das 1:1 zu sagen, aber ja.
Okay, ihr seht Rückgang, aber im Endeffekt, es tut im Moment noch nicht weh, weil genug alternativer Traffic dann dazugeholt wird.
Ja, also wir sind jetzt nicht blind auf dem Auge und sagen, das passiert, also uns betrifft das gar nicht, das ist natürlich totaler Quatsch, aber wir sind in der glücklichen Lage, auch weiterhin zu wachsen. So. Und das beruhigt dann in so einer herausfordernde Zeit. Ja.
Ich weiß, wir haben auf der SMX haben wir uns auch darüber unterhalten, wie denn, weil auch da alle über ChatGPT und die Suchmöglichkeiten da gesprochen haben. Und du hattest mir gesagt, ja, aber Traffic kriegen wir darüber gar nicht. So ungefähr. Oder das war im Promille-Bereich, glaube ich, so sinngemäß. Monitort ihr das weiter? Seht ihr da irgendwie eine Veränderung in der Entwicklung, dass ihr jetzt sagt, okay, da kommt jetzt auch, langsam kommt ein bisschen mehr Referral-Traffic, oder ist das nach wie vor eigentlich verschwindend gering?
Naja, also die Wachstumsraten sind weiterhin relativ groß, so im Bereich 25-30% von Monat zu Monat. Ja, ich schaue mir das weiterhin an, weil ich da einfach Lust zu habe, weil mich die Entwicklung von Zahlen anspricht. Ich bin irgendwie so ein Typ, der da gerne drauf schaut, also Eigeninteresse, aber auch Unternehmensinteresse, um da aussagekräftig zu bleiben. Aber ja, es ist und wird wahrscheinlich auch so bleiben, keine riesige Traffic-Quelle an sich. Punkt. Man muss halt für sich festlegen, ist das, was da drüber kommt, aber vielleicht umsatzseitig so spannend, dass man da viel stärker drauf setzen muss, will, soll. Da gibt es ja auch einige Beispiele irgendwie auf LinkedIn, die propagieren das im B2B SaaS, macht das irgendwie mehr als 40% der Leads aus und so weiter. Das sind dann Zahlen, die ich jetzt in unserem Bereich noch nicht so sehe.
Sehe ich auch sonst nirgendwo, außer auf LinkedIn. Also insofern ist das.
Ja. Danke, dass du es sagst. Ja.
Aber lassen wir beim Thema Zahlen bleiben. Also inwieweit hat sich irgendwie so dein Reporting verändert? Hast du jetzt zusätzliche Kennzahlen mit reingenommen, dass du halt eben da jetzt andere Sachen mit reinziehst? Gibt es Sachen, wo du jetzt einen stärkeren Fokus drauf legst und auch vielleicht Sachen, die du nach oben in Anführungszeichen jetzt reportest, die irgendwie neu dazugekommen sind?
Das ist ein bisschen schwierig. Wir arbeiten gerade an unserem Data Stack. Nimmt mich aber natürlich nicht aus der Verantwortung, Dinge zu erklären und zu reporten. Wir sind halt mitten in so einer Transformation, wo wir noch nicht ganz entschieden haben und uns auch noch nicht ganz erklären können. Und damit meine ich nicht nur uns in der Gruppe, ich glaube, meine das auch in der Industrie, welche neuen Metriken für uns denn entscheidend sind. Also wenn wir sagen, dass Sichtbarkeit in GPTs uns wichtig ist und dass das einen Wert an sich hat und wir erklären können, warum das einen Wert hat, dann werden wir weiterhin in Sichtbarkeit denken und das auch weiterhin vielleicht irgendwie so als Lead-Indicator nutzen. Am Ende des Tages geht es ja allen um Umsatz. So, und ich bin Freund davon, Reporting einfach zu halten und auf der Basis zumindest irgendwie in die Geschäftsführung zu reporten. Kurioserweise sind diese Zahlen, also die Zahlen gehen wir im Management, auf dem Management-Level alle 2 Wochen durch und erklären uns anhand der Consumer Journey, wie es gerade in den Kanälen steht. Ja, also wir gucken uns den gesamten Funnel an und gucken auf die entsprechenden Metriken. Und da ist es nicht ganz so einfach zu beantworten. Aber ich kann sagen, dass jetzt AI-Sichtbarkeit noch nicht so einen hohen Stellenwert bei uns hat, würde ich sagen.
Aber im Endeffekt ergibt es ja auch total Sinn zu sagen, okay, wir schauen weiterhin einfach auf den Umsatz. Ich meine, ihr habt ja ein Modell, wo man den relativ leicht ja auch dann dem Online-Traffic zuordnen kann, weil ihr wahrscheinlich nur Online-Umsatz habt. Und von da aus einfach rückwärts gehen und schauen, was hat sich verändert und wie, ja, mit einer veränderten Customer Journey versuchen herzuleiten, wie kam es jetzt zu dem Umsatz und was hat sich verändert und welche Ursache-Wirkungsprinzipien liegen dahinter. Und das ist ja auch eher ein Such- und ein Findungsprozess, als dass man das irgendwie jetzt schon klar definieren kann. Weil ich glaube auch, da ist von Seiten der Nutzerinnen und Nutzer ist da ja auch noch so viel Bewegung. Die lernen ja auch gerade erst damit. Deswegen Hypothesen aufstellen und beobachten und vom Umsatz aus rückwärts gehen, oder?
Naja, definitiv.
Kann man dankbar sein, wenn man eine Geschäftsführung hat, die das auch versteht, sage ich mal. Ich meine, das ist bei euch dann wahrscheinlich leichter als bei manchen klassischen Mittelständler.
Ja, klar. Aber Druck ist ja überall sozusagen. Also nicht speziell bei uns, nicht nur bei uns, sondern eigentlich in jedem Unternehmen. Und ich verstehe natürlich auch, dass diese Entwicklung in irgendeiner Art und Weise erklärbar gemacht werden sollte. Dazu zählt aber, wie du sagst, natürlich auch Verständnis auf der anderen Seite.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr seid, was so Tech-Stack angeht, habe ich das jetzt richtig verstanden? Oder Data-Stack seid ihr gerade im Data seit dem Umbruch. Kannst du ein bisschen Einblick geben, wie ihr da toolseitig aufgestellt seid?
Die Namen der Tools, die wir bisher einsetzen, sagt hier niemandem etwas. Wir werden aber in Zukunft ein BI-Tool einführen. Das wird Luca sein. Das ist schon entschieden. Und da wird gerade Groundwork quasi betrieben innerhalb des Unternehmens, dass die Zahlen überhaupt den Weg dort reinfinden. So sage ich.
Okay. Und schaust du dir auch Tools an, wo es dann jetzt um das ganze Thema AI-Sichtbarkeit geht, sowas wie so ein Peak-AI oder wartest einfach drauf, dass Hystrix was fertig hat, was dann raus aus der Beta ist? Oder lieber zusätzliche neue Tools, lieber die bestehenden einfach hoffen, dass die erweitert werden. Wie guckst du da drauf?
Ja, man muss neue Tools ja immer durch die Tür bringen. Das heißt, man muss immer eine Argumentation haben, warum man ein neues Tool irgendwie anschaffen will und zusätzliche Kosten damit erzeugt. Doch, ich schaue mir solche Tools an. Wir haben im Vorfeld der Content AI, wie soll ich sagen, nicht Automatisierung, aber Prozessautomatisierung, haben wir uns einige Tools da in dem Sektor angeguckt. Peak AI ist im Konzern, weil wir gehören ja 100% zu Home2Go. Da bin ich im Austausch mit Felix, der hat mir Peak AI schon gezeigt. Ansonsten haben wir Sistrix im Einsatz, die auch super Produktentwicklung machen und Produktweiterentwicklung auch im Bereich, wie machen wir das Thema AI Search messbar im weitesten Sinne. Das hilft schon sehr, in so ein etabliertes Tool solche Funktionalitäten reinzubringen. Aber ja, ich bin offen für Anfragen. Malte darf mir gerne mal eine Demo schicken, ansonsten melde ich mich mal bei ihm für Peak AI. Genau, also ich bin sowieso neugierig und offen und deswegen sind wir eigentlich recht regelmäßig auch am Ausprobieren für einen definierten Use Case. Also nicht einfach nur so im luftleeren Raum zu sagen, oh, das ist ein neues Tool, das würde ich gerne Demo testen, sondern wir haben einen Use Case, wir überlegen uns vorher die Anforderungen, die wir an das Tool stellen und dann schauen wir uns im Team hinterher in die Augen und sagen, erfüllt das Tool unsere Anforderungen? Entscheidender.
Und jetzt haben wir so ein bisschen über den aktuellen Stand gesprochen und jetzt lass mal ein paar Jahre zurückdrehen. Du machst ja jetzt auch SEO, auch mit Schwerpunkt E-Commerce ja schon ein paar Jährchen länger und hast wahrscheinlich auch schon diverse Konferenzen erlebt, wo irgendwelche Hype-Themen von Voice Search und keine Ahnung was alles schon mal so, wurden ja schon einige Säue durchs Dorf getrieben. Und wenn du jetzt mal so ein bisschen an deine SEO-Arbeit von vor ein paar Jahren denkst, was sind da auch so Sachen, wo du jetzt reflektierst und sagst, habe ich viel Zeit reingesteckt, war aber gar nicht klug.
Mit dem Zusatz war gar nicht klug, würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist mir in der aktuellen AI-Hype-Phase sozusagen klar geworden. Ich weiß nicht, wann das war, 2014, Mobilegeddon, wer erinnert sich noch? War das 2014 oder so? Ist das schon so lange her?
Grob kommt's. Ich überlege gerade 10 Jahre, 11 Jahre her. Ja, so in den Zeitrahmen würde ich sagen, passt.
Gott, waren wir alle aufgeregt, was da jetzt Großes passiert. Also diese Änderung hat ja auch zu relativ viel Arbeit geführt auf allen Seiten. Man musste zu einem gewissen Zeitpunkt X, die Webseite musste zu einem gewissen Zeitpunkt X ready sein. Und ich kann dir so viel verraten, vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren weiß ich von einem sehr großen Unternehmen, dessen deutsche Domain erst irgendwie Mobile First indexiert wurde. Und dann denkt man sich schon, was haben wir damals eigentlich für Druck gemacht und eigentlich gar nicht so richtig überlegt, kann das eigentlich zum Zeitpunkt X, können da alle mobile ready sein und wird das dann diese Konsequenzen haben, die man da antizipiert hat? Ich war damals auch noch auf Dienstleisterseite. Ich glaube, es ist verständlich, dass ein gewisses Interesse daran auch bestand, Kunden mobile ready zu machen, völlig fair, letztendlich die Investitionsentscheidung treffen dann hoffentlich gut informierte Kundinnen. Und es war ja auch nicht sinnlos, wenn man von heute drauf guckt. Nur dieses völlige Überzeichnen dessen, was innerhalb von einer kurzen Zeit womöglich passiert oder diese Szenarien, die da gezeichnet wurden, die waren sicherlich falsch. Und das hätte ich gerne früher gewusst.
Ja, das ist ganz gut, diese Hektik. Und ich meine, wir sind ja immer auf diesen Konferenzen, wo immer die neuen Themen getrieben werden und wo wir halt eben dann auch, ja, auch von Dienstleisterseite aus, aber auch natürlich ein Interesse dran haben, dass auch Sachen vorangetrieben werden. Gleichzeitig, wenn man dann, ja, finde ich einen guten Zeitrahmen jetzt mal mit über 10 Jahren zurückschaut und sagt, okay, und jetzt sind wir endlich mit der Umsetzung fertig. Also manchmal ist es auch okay, sich nicht komplett treiben zu lassen. Gleichzeitig ergibt es natürlich Sinn, die Seite mobile ready zu machen. Also das ist jetzt, wie du genau schon sagst, ja, ist jetzt keine total doofe Idee, das zu machen. Gibt es Punkte, wo du sagst, boah, da hätte ich gerne viel früher gewusst, dass das zielführend ist, hätte ich lieber viel früher mehr Energie reingesteckt?
Ja, sicherlich. Sicherlich das Thema Produkt. Ich habe das wahrscheinlich früher gar nicht so auf dem Zettel gehabt, dass das Zusammenwirken außerhalb der oder raus aus dem Silo sozusagen und Nutzerverhalten messbar zu machen. Wie wir heute wissen, ist ja Nutzerverhalten irgendwie elementar, vor allen Dingen, wenn du schon in den Top 10 rankst, um dich zu verbessern. So, und was führt dazu, dass Nutzer positiv mit deiner Webseite interagieren? Darüber nachzudenken und zu wissen, wenn ich es schaffe, mit meinem Product-Team oder meinem Entwicklungsteam das irgendwie transparent im Unternehmen zu machen, was die nächsten Schritte sind, um das Produkt zu verbessern und sich zu überlegen, was eigentlich ein gutes Produkt ausmacht für das jeweilige Business und mit welchen Metriken man das vermessen kann. Also am Rande gab es sicherlich Vorträge und so, die über Product Management gesprochen haben, aber ich hätte es viel lieber vorher gewusst oder viel eher gewusst, dass dieses Zusammenwirken aus unterschiedlichen Disziplinen viel gewichtiger ist, als ich angenommen habe.
Hättest du dir dann auch zum Beispiel Teams anders zusammengestellt, also andere Leute bei dir ins SEO-Team reingeholt?
Nicht unbedingt. Also wenn ich da zurückgucke, ich glaube, so im Großen und Ganzen waren die SEO-Teams gut zusammengestellt. Natürlich kann man an der einen oder anderen Stelle darüber sprechen, ob man gerne einen Data-Analysten gehabt hätte, einen SEO-Data-Analysten. Aber das hatte ich jetzt nur bei About You, weil sich da eine sehr, sehr, sehr gute Kollegin hinentwickelt hat. Das war ein Glücksfall. Unternehmen leisten sich solche Stellen in der Regel nicht solo für einen Kanal. Ich hätte aber wahrscheinlich mehr darauf Wert legen sollen, dass die Nähe zwischen Product-Team und SEO viel, 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 viel näher zusammenarbeiten, genau, viel regelmäßiger im Austausch sein, Roadmaps übereinander legen und versuchen da die Kapazitäten bestmöglich einzusetzen.
So, und jetzt bist du schon länger ja auch in der Führungsposition mit SEO-Schwerpunkt, hast eine ganze Menge gesehen, warst auch auf Dienstleisterseite. Wenn jetzt jemand sagt, so, ich habe jetzt irgendwie, weiß nicht, bin frisch von der Uni oder habe jetzt gerade mal, sage ich mal, ein Jahr irgendwo ein bisschen Marketing-Erfahrung gesammelt, jetzt noch nicht mal unbedingt SEO-Schwerpunkt. Was würdest du Leuten, die in dieses Marketing-Thema tiefer reingehen wollen, ins Online-Marketing, was würdest du denen mitgeben? Worauf sollten sie schauen? Womit sollten sie sich beschäftigen?
Das weiß ich ja nicht mal. Ich weiß ja nicht mal, was ich in 1,5 Jahren mache, gefühlt, ne? Also, na, Spaß beiseite. Also, was würde ich einem Abgänger heute raten? Vielleicht hangel ich mich ein bisschen Re-Engineering-mäßig vor von, was hätte ich jemandem geraten vor 3 Jahren oder habe ich auch gemacht. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es mich selbstbewusster macht und dass ich klarer von einer starken Expertenposition aus meine Karriere konzipieren konnte, sagen wir es mal so. Das heißt, in einem Bereich besonders gut sein, um sich dann ja angrenzende Bereiche im weiteren Verlauf der Karriere auch zu eigen zu machen oder Skills zu kombinieren und von dort aus dann irgendwie in die zweite Phase seines Karrierelebens oder so zu gehen. Das heißt, ich habe versucht, besonders gut in SEO zu sein, habe da meine Leidenschaft vor 12 Jahren total ausgelebt, auch in einer Phase, in einem Alter, wo ich mich neben der damaligen Partnerin um nicht viel mehr kümmern musste, wo ich sehr, sehr viel Zeit hatte und habe die Zeit einfach da reingesteckt, dort besser zu werden, wo ich gemerkt habe, okay, da habe ich richtig Bock drauf. Das habe ich schon neben dem Beraterjob irgendwie noch 2 Stunden abends Webseiten bauen und Affiliate-Business aufbauen und mit dem großen Traum da mega reich zu werden. Also sehr intrinsisch motiviert. Ja. Aber darüber einfach diese Disziplinliebe entwickelt, würde ich mal sagen, und Leidenschaft dafür. So, das war Schritt 1 und dann von dort aus mit dem, was ich im normalen Beratungsumfeld gelernt habe, so ein bisschen Methodenwissen anwenden, dort dann Kunden zu helfen. Das hätte ich wahrscheinlich vor 2 Jahren empfohlen und ich überlege gerade, also eine Disziplin raussuchen, die mit einem resoniert. Wahrscheinlich macht es heute eher Sinn zu sagen, weiß ich nicht. Ich würde trotzdem sagen, versucht euch einen klar aus eurer Sicht klar abgegrenzten Bereich rauszusuchen, der euch interessiert. Schnuppert da rein und vielleicht habt ihr einen Glückstreffer und ihr entdeckt, dass das so das ist, was ihr machen wollt. Dann zu schauen, was ist die Entwicklung in der Marketingwelt und dann ein bisschen breiter sich aufzustellen. Ich glaube, das kann nicht verkehrt sein. Kann nicht predikten, welche Jobs es in 5 Jahren dann nicht mehr gibt. Das ist ein bisschen schwer. Aber was ich immer über meine Teams gesagt habe, wenn die Frage aufkam, wie reagiert ihr da drauf, dann habe ich gesagt, ich schaue eher von der Seite, ich bin nicht der Innovator, das weiß ich. So. Also ich bin irgendwie nicht dafür geeignet, sehr weit in die Zukunft zu gucken und die einzelnen Puzzleteile und das Wissen, was man heute hat, dafür zu nutzen, das zu extrapolieren oder so. Und dann sagen, in 5 Jahren sieht SEO so aus. Was ich von mir aber behaupten würde, ist, dass ich mit den vorhandenen Informationen das Bestmögliche zum jetzigen Zeitpunkt rausholen kann. Ich schaue ja in die Zukunft, ich antizipiere auch Veränderungen, aber ich muss nicht der Erste oder der Zweite sein, der etwas ausprobiert. Ein bisschen an der Seitenlinie auch aus dem Grund heraus, selbst wenn wir da besonders erfolgreich sind jetzt, zum Beispiel in ChatGPT, weil wir sagen, okay, das ist das Projekt, was wir uns das nächste Vierteljahr vornehmen, dann hat das nur einen sehr geringen Business-Impact. Und dann weiß ich nicht, ob der Invest der Ressource eben so gut angelegt ist aus Unternehmenssicht. Von daher ein Schritt zurück zu sagen, flexibel bleiben, Bock haben, Neues zu lernen und das aus einer für dich abgesteckten Disziplin heraus im Marketing, das ergibt Sinn.
Wahnsinnig spannende, wahnsinnig gute Antwort. Ich weiß nicht, womit ich gerechnet habe, damit glaube ich nicht. Aber diese Grundidee, in die Tiefe reinzugehen, sich wirklich mit einem Thema auch sehr, sehr intensiv zu beschäftigen, weil jetzt auch, ich sag mal, durch ChatGPT ist ja so das durchschnittliche Wissen, was man irgendwie nutzen kann, ist ja nach oben gezogen worden, weil ja jetzt jeder eine Keyword-Strategie machen kann in 3 Minuten. Aber dieses Tiefenwissen, dann sich da auch wirklich reinzufressen und nicht irgendwie links und rechts permanent nur zu gucken, finde ich schon mal extrem gut, weil du da halt eben auch ein Differenzierungsmerkmal hast. Also, weil jeder jetzt ja irgendwie auch die durchschnittlichen Sachen machen kann und dann halt eben zu sagen, so, ich habe diese Expertenwissen und das abstrahiere ich dann auch auf andere Bereiche und gucke, wie ich da raus aus dem Silo Synergien dann schaffen kann, diese, du hast ja auch gesagt, diese Methodenkompetenz nutzen kann, um es dann auf anderen Spielfeldern zu nutzen. Und ich finde auch diesen Punkt, man muss nicht unbedingt der Innovator sein, du musst nicht auf jedes Stöckchen, was dir da hingeschmissen wird, musst du nicht drüber springen, sondern auch da einfach zu gucken, was passiert, selber ausprobieren, lernen, so wie du es auch gesagt hast, abends 2 Stunden sich noch hinsetzen und selber da so ein bisschen mit der Hand am Arm die Sachen mal machen und dann zu verstehen. Und ein ganz wichtiger Punkt, den hast du ganz nebenbei so gesagt, vom Business Impact ausgehen, weil was bringt es mir, wenn ich im Unternehmen irgendwie an den Mikroschrauben drehe, aber ich diese BWL dahinter nicht verstehe und nicht verstehe, dass wenn ich eine Geschäftsführung mit irgendwas beeindrucken will, dann muss da ein Eurozeichen dran stehen. Sonst interessiert die das eigentlich gar nicht. Und auch dieses Wissen mit aufzusaugen und zu verstehen, wie funktioniert eigentlich das Unternehmen, in dem ich tätig bin oder für das ich berate oder also als Dienstleister arbeite. Wie verdienen die eigentlich Geld und wie kann ich denen helfen, dass sie das besser machen? Und von da aus dann halt eben auch Entscheidungen zu treffen. Also ich fand, da war für, also wenn ich jetzt irgendwie der Junior-Marketing-Manager gerade Anfang 20 wäre, hätte ich da jetzt, glaube ich, einige Punkte mal für meine persönliche Agenda rausnehmen können.
Cool. Freut mich.
Jetzt habe ich schon ein bisschen von deinem letzten Punkt zusammengefasst, aber ich gucke mal, ob ich den Rest auch noch zusammenkriege. Mit Stefan Vorwerk, Head of SEO von der Getaway Group, habe ich über das hektische Leben eines heutigen SEOs gesprochen und was, wie sich das so im Laufe der letzten Jahre entwickelt hat. Ein ganz, ja, einnehmendes Thema ist natürlich das Thema auch AI. Und was ich ganz spannend fand, Stefan hat grob geschätzt, dass 15% irgendwie von seinem Arbeitsalltag vielleicht irgendwie AI einnimmt und der Rest ist das, was man sonst auch schon gemacht hat. Also ganz viel SEO-Groundwork. Es geht viel um Content-Erstellung. Mit AI jetzt effizienter und mehr. Das heißt, man kann hier schneller auch, sag ich mal, Boden gut machen. Er beschäftigt sich intensiv damit, aber immer so blockweise, liest viel darüber und guckt einfach, dass er versteht, was dann da passiert. Aber im Arbeitsalltag, das Tagesgeschäft ist jetzt nicht die ganze Zeit AI-SEO, sondern es geht nach wie vor darum, wie kann ich mehr Nutzen in den Content reinpacken? Wie kann ich das Ganze jetzt halt eben auch auf einer skalierbaren Ebene dann auch irgendwo machen? Wie kriege ich den Mehrwert da rein? Gleichzeitig halt eben auch, wie muss Content sich eventuell verändern, damit die GPTs und die ganzen AI-Search-Engines den Content auch mögen und vielleicht bevorzugt behandeln. Aber es verändert nicht den Job komplett, sondern man muss es halt so ein bisschen weiterdenken. Sie haben ein starkes Content-Team bei sich mit 5+1, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, also circa 6 Redakteure plus noch eine Person, die das ganze Thema PR vorantreibt, weil externe Signale entsprechend halt eben anscheinend im Moment einen höheren Stellenwert haben bei den neuen Anbietern und auch so wie Google da dann wahrscheinlich mit den AI-Overviews und dem AI-Mode drauf schaut. Also das heißt, sie machen vieles wie bisher und ein kleines bisschen besser, kann man so sagen. Was ich einen ganz spannenden Aspekt auch immer finde, ist, wie schaut eine Geschäftsführung auf das Thema Entwicklung von SEO? Es hat halt einen hohen Stellenwert bei dem Unternehmen, weil es ist halt E-Commerce getrieben und SEO ist natürlich entsprechend ein ganz wichtiger Kanal. Sie haben Traffic verloren. Auf Keyword-Ebene konnte man das relativ gut sehen. Gleichzeitig haben sie halt eben viele Dinge anders gemacht, wodurch sie dann auch Traffic wieder gewonnen haben. Was sie halt eben auf jeden Fall sehen, ist, dass die Customer Journey sich ändert. Also der Discovery-Traffic verändert sich. Die Leute suchen anders, die Leute bewegen sich anders. Gleichzeitig am Ende schauen sie drauf und die Geschäftsführung vor allem, wie viele Buchungen kommen da drüber. Und wenn man da sieht, dass die Entwicklung weiter positiv ist, geht es ja trotzdem in die richtige Richtung. Das heißt, der Kennzahlen-Kosmos hat einen starken Fokus halt auf das Thema Umsatz. Es wird natürlich auch die Sichtbarkeit in den GPTs angeschaut, aber da gleichzeitig halt auch immer die Frage stellen, welchen Wert haben wir eigentlich davon? Weil wir reden jetzt viel darüber, ja, es geht um Sichtbarkeit, es geht um Markenbekanntheit etc. Die Frage ist, wie viel Business Impact hat das? Und da sind wir, so wie ich Stefan jetzt mitgenommen habe, noch sehr in der Findungsphase, weil wir es einfach gerade noch nicht wissen. Und ja, auf LinkedIn gibt es zwar viele, die sagen, sie wissen es, aber ich habe da auch so meine Zweifel. Und da eher beobachten, einfach schauen, wie ist die Entwicklung und schauen, kann ich auf Basis der Erkenntnisse, die ich da oder der Zahlen, die ich da sehe, kann ich da Ableitungen machen? Kann ich da Entscheidungen drauf treffen? Wenn nein, weiter beobachten. Was ich ganz spannend fand, wir haben auch mal ein bisschen Rückblick gemacht, wenn wir auf die SEO-Vergangenheit schauen, da war das schön das Thema Mobile-Get-On. Das heißt, wir mussten, alle unsere Webseiten mussten mobile-ready sein, ansonsten werden wir nie wieder Sichtbarkeit bekommen und Google wird uns hassen und aus dem Index rausschmeißen. Spannende Erkenntnis, war nicht so. Das war, also wir müssen es, ich muss nochmal googeln, aber ist auf jeden Fall locker 10 Jahre her. Und Stefan hat ein schönes Beispiel gesagt, dass auch große Anbieter zum Teil jetzt erst umgestellt haben. Das heißt, es ist wichtig, sich mit den neuen Themen zu beschäftigen. Gleichzeitig sollte man sich nicht von dieser Hektik, die dann da verbreitet wird, treiben lassen, sondern da iterativ drangehen. Also es nicht ignorieren, sondern einfach schauen, wie passt es zu meinem Geschäftsmodell? Was ist wirklich wichtig? Was er auf jeden Fall früher anschauen würde, wäre so dieses Thema raus aus Silos. Das heißt, dass die SEOs immer nur in ihrem SEO-Süppchen da ihr SEO-Süppchen gekocht haben. Da lieber rausgehen, schauen, wie ist eigentlich das Nutzerverhalten? Wie können wir das Produkt besser machen? Wie können wir SEO dafür nutzen, das Produkt besser zu machen? Wie können wir das Produkt nutzen, um SEO besser zu machen? Also da wirklich dieser Austausch mit den Leuten, die auch nah an den Kunden dran sind, habe ich daraus mitgenommen. Und was würde Stefan, wenn er jetzt gefragt würde von jungen Menschen, was würde er ihnen empfehlen, wie sie in das Thema Marketing tiefer oder da ihre Karriere machen können, tief reingehen? Das heißt, sich mit einem Themengebiet, was einem selber auch liegt, wo man Neugier hat, eine intrinsische Motivation hat, tief reingehen, sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen und von da aus dann das Know-how, was man da aufgebaut hat, auf andere Bereiche ausweiten und muss nicht immer bei allen Themen, die da neu aufkommen, irgendwie immer der Innovator sein, immer der Erste, der die Sachen ausprobiert, sondern eher auch einfach gucken, dass du die Sachen sukzessive dann lernst und dann für dich anwendest und dann halt durch diese Fachkompetenz halt eben auch, fand ich auch schön, wenn ich es richtig mitgenommen habe, diese Expertenposition, die man aufgebaut hat, gibt einem das Selbstbewusstsein, hat zumindest bei Stefan funktioniert, dass man halt eben auch da auf dem Level dann mitreden kann. Und das gibt einem dann auch das Selbstvertrauen, so meine Erfahrung, dass man auch in andere Bereiche, ja, in anderen Bereichen Kompetenz aufbauen kann und diese Expertise dann auch einfach nutzen kann. Also Fazit, AI ist wichtig, AI ist aber bei weitem Moment nicht alles, sondern macht eure SEO-Hausaufgaben, lernt die neuen Möglichkeiten, experimentiert damit rum, aber lasst euch da nicht von diesem ganzen Hype treiben. So, das habe ich jetzt mitgenommen, Stefan, was habe ich vergessen?
Ich glaube gar nichts. Ich glaube, du hast die wesentlichen Punkte nochmal zusammengefasst, ja.
Sehr schön. Ich fand es ein sehr schönes, unaufgeregtes Gespräch, abseits des Hypes, aber auch nicht irgendwie alte weiße Männer reden von früher und dass es da schöner war, sondern es ist fand's sehr schön, sehr aufgeräumt. Ich mag deine Perspektive auf das Thema.
Dankeschön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich doch zu hören. Ich hoffe, dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ebenfalls. Und du bist jetzt vielleicht ein bisschen beruhigter, dass deine Agenda nicht randvoll gepackt werden muss mit AI-Themen. Wäre mir ein Riesenfest, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung bei dem Podcast da lässt, natürlich das Abo nicht vergisst und wenn du dann noch irgendwie mehr von Stefan lernen willst, folge ihm auf jeden Fall auf LinkedIn, wenn du auf einer Konferenz bist, wo er auf der Bühne steht, absolute Empfehlung, geh da hin. Das kann manchmal ein bisschen nerdig sein, aber fachlich ist es auf jeden Fall immer extrem fundiert, das lohnt sich. So, und in diesem Sinne sage ich mal, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao.